Wir haben ja vorhin im ersten Lied gesungen, dass die Schöpfung den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist preist. Und ich habe mir tatsächlich überlegt, durch was preist die Schöpfung denn den Heiligen Geist? Und ich freue mich sehr über das Deko-Team, dass sie da vorne die Pfingstrosen hingestellt haben. Die Pfingstrose preist den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, wer von euch weiß, dass die Pfingstrose die Blüte ist mit den meisten Pollenkörnern überhaupt. Es gibt keine andere Blütenpflanze, wo eine Einzelblüte so viele Pollen hat. Man hat das mal gezählt bei der Bauernpfingstrose, 3,6 Millionen Pollen in einer Blüte. Und ich finde, das ist ein schönes Bild für die Verbreitung der guten Früchte Gottes durch seinen Heiligen Geist in seiner Gemeinde, auch in so vielen Menschen weltweit, seit Jesus Mensch geworden ist, seit er auferstanden ist und seit er wieder im Himmel ist und seine Gemeinde von dort aus regiert. Übrigens wird an der Pfingstrose auch gerade Verschiedenes getestet und es gibt dort auch ein Wirkstoff, der offensichtlich gegen Demenz helfen könnte. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Ende sich als richtig erweist, aber das wäre auch ein schönes Bild, nämlich dass wir durch die Pfingstrose vorm Vergessen bewahrt werden, vorm Vergessen des großartigen Geistes Gottes, den er uns geschickt hat. Ich habe überlegt, über was predige ich? Apostelgeschichte 2, die Verse 19 bis 41. Und ich möchte heute mal ein bisschen auf die weniger bekannten Wirkungen des Heiligen Geistes eingehen. Man hätte ja jetzt auch über die Frucht des Geistes reden können, über vieles, was er auch an unserem Verhalten direkt verändert. Ich möchte ein bisschen einen anderen Weg gehen heute. Und auch das Pfingstereignis selbst ist jetzt nicht der Schwerpunkt, obwohl das natürlich der Auslöser war dann für eine Predigt von Petrus, auf die wir näher eingehen werden. Viele, die damals das Pfingstereignis in Jerusalem als Augen- und Ohrenzeugen mitbekamen, die waren ja zunächst ziemlich fassungslos. Die liefen herbei und haben erlebt, was mit den Aposteln und wahrscheinlich auch noch mit einem erweiterten Kreis von Jesus-Nachfolgern geschah. Und dabei zeigt sich in ganz verschiedener Hinsicht die Wirkung des Heiligen Geistes. Natürlich zunächst in diesen äußeren Wunderzeichen von Flammen, Rauschen und dann Verkündigung des Evangeliums durch die Jünger in Fremdsprachen, die sie vorher nie gelernt hatten. Ein wirkliches Sprachenwunder. Aber die Wirkung des Heiligen Geistes beschränkt sich nicht auf diese übernatürlichen Zeichen. Und deshalb ergreift Petrus stellvertretend für die 12 Apostel, übrigens hatten sie da schon den Matthias auch nachgewählt, sie waren also wieder 12, ergreift Petrus für sie alle das Wort und erklärt, was hier eigentlich gerade passiert und worauf das Ganze abzielt. Ich lese dazu Apostelgeschichte 2 und beginne mit den Versen 19 bis 21. Und habe dafür mal die Basisbibel als Übersetzung gewählt. Ich werde Wunder tun, droben am Himmel und Zeichen erscheinen lassen, unten auf der Erde. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird blutrot werden. Dies alles geschieht, bevor der große und prächtige Tag des Herrn anbricht. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Der Heilige Geist verbindet Propheten und Apostel. Der Heilige Geist verbindet die Propheten des Alten Testaments und die Botschaft der Apostel im Neuen Testament. Das soll ein erster Gedanke sein. Und damit verbindet der Heilige Geist die prophetische Vergangenheit, die Erfüllung damals in der Gegenwart des Pfingstereignisses und auch die Erwartung für die Zukunft. Wahrscheinlich wundert ihr euch, warum ich ausgerechnet mit so einem Text einsteige, der ja ziemlich düster klingt. Ganz einfach, weil der erste Teil, der positive Teil der Prophetie von Joel im Zusammenhang mit Pfingsten naheliegender erscheint und auch viel bekannter ist. Nämlich, dass Gott seinen Geist über viele ausgießen will und sie als treue Nachfolger zu großen Worten und Taten befähigen wird. Das wird ja in diesem Joel-Text auch beschrieben. Im Pfingstwunder wird dann der Heilige Geist als Feuerflammen über den Apostel, über den Apostel und Jüngern sichtbar. Übrigens ähnlich wie damals schon, als Mose die Gebote auf dem Berg Sinai empfing. Dort erscheint Gott auch in einer auch durchaus furchteinflößenden, feurigen Wolke. Noch abseits vom Volk, weg vom Lager. Dann erscheint er auch wieder in so einer Wolke, als die Stiftshütte gebaut wurde. Und er zeigt damit seiner Gegenwart in der Stiftshütte und die wurde mitten im Lager aufgestellt. Also Gott schon mittendrin. Und dann später auch wieder beim Tempelbau. Auch da erfüllt eine Wolke den Tempel und demonstriert damit Gottes Gegenwart. Und jetzt glaube ich, dass das nicht zufällig so ist, knüpft Gott mit diesem Zeichen der Flammen über seinen Jüngern an diese vorherigen Ereignisse an. Es zeigt, dass dieser Geist, dass Gott selbst mitten unter seinen Leuten gegenwärtig ist. Dieser Geist ist nun als Gottes Wesen und Kraft sichtbar in die Gemeinde Jesu eingezogen. Mit seinem Geist ist Gott nun dauerhaft in ihr gegenwärtig. Es ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes in seiner Gemeinde. Und er ist gegenwärtig als Tröster, als Worterinnerer, als Schrifterklärer, als Gebetsunterstützer, aber auch als Mahner, wenn er in uns und an uns wirkt. Und mit dem Einstieg bewusst mit Vers 19 stelle ich mal bewusst diese letztgenannte Wirkung vorne an, die mahnende Wirkung des Heiligen Geistes, weil dieser Teil ja meistens eher unterbelichtet wird. Petrus spricht hier nämlich im Zusammenhang mit dem Kommen des Geistes gleichzeitig auch die sogenannte Endzeit an. Petrus sieht, dass diese Zeit mit dem Pfingstwunder angebrochen ist. Diese letzte Zeit, die wir eher so als düster und schrecklich irgendwie in Erinnerung haben oder mit vielem verbinden, was auch schlimm sein wird, ist aber eigentlich auch die Zeit der Gemeinde. Die Zeit, wo Gott mit seinem Geist und seinem Licht mitten in diese super dunkle Welt hineinwirkt, um die Menschen zu retten. Und diese neuheilsgeschichtliche letzte Epoche reicht bis zur Wiederkunft Jesu, bis zum bei Joel angesprochenen Tag des Herrn, auf den alles Geschehen in der Welt hinausläuft. Und diesen Tag erwähnt Petrus hier nicht, damit wir stark vor Schreck uns verkriechen, sondern damit sich jeder rechtzeitig von Jesus retten lässt. Damit wir diesen Tag gerade nicht fürchten müssen, sondern damit wir uns als ganze Gemeinde darauf freuen können. Weil sich Jesus dann auch als mächtiger Richter zeigen wird, der allem Bösen ein letztes Urteil spricht und es endgültig ausschaltet. Das gehört auch zur Joel-Prophetie und damit auch zur Pfingstbotschaft. Petrus streicht hier nichts raus, er klettet nichts, er zitiert das und wird das auch noch weiter erläutern. Er sieht die ganze Prophetie Joels im Hinblick auf Jesus, den Retter, und gleichzeitig auch im Hinblick auf Jesus, den Richter. Beides ist durch Jesus erfüllt. Und weil Petrus wie Joel vom gleichen Geist Gottes erfüllt ist, ist er auch gedanklich genauso geleitet. So ist Pfingsten auch kein exotisches, isoliertes Ereignis, sondern es verbindet das Alte Testament mit dem Neuen. Es zeigt auch gleichzeitig, dass der Geist Gottes, der Geist des Schöpfers, der am Anfang über dem Wasser der Erde schwebt, bevor Gott alles erschafft, dass dieser Geist der gleiche ist, dass Gott der gleiche ist, dass er sich nicht ändert, sondern ewig ist, und dass wir in ihm einen festen Halt haben und dass wir durch seinen Geist mit diesem Gott als unserem festen Halt verbunden sein dürfen. Ein zweites, der Heilige Geist bewirkt Gottes Erkenntnis und Selbsterkenntnis. Aus seiner Zeit als Jünger mit Jesus hat Petrus gelernt und erkannt, dass Gottes Zorn berechtigt ist und gleichzeitig, dass Gott auch barmherzig ist. Das hat auch Jesus ausgedrückt mit seinem ganzen Leben, mit seinem ganzen Sein. Und beides gehört zusammen, Gerechtigkeit und Gnade. Und die Lösung dieser Spannung oder das, was wir als große Spannung empfinden, das lässt sich nur in Jesus erkennen. Deshalb so Petrus in seiner Predigt, ich lese ab Vers 22, ihr Leute von Israel, hört diese Worte, es geht um Jesus, den Nazoräer, in diesem Fall ist der aus Nazareth stammende gemeint. Gott selbst hat euch gezeigt, wer er war. Mitten unter euch hat Gott durch ihn, also durch Jesus, machtvolle Taten, Wunder und Zeichen geschehen lassen. Das wisst ihr ja selbst. Also Jesus verkörpert hier beides endgültig und vollkommen. Einmal Gottes Gnade in barmherzigen Wundertaten und Heilungen als Vergebung für Sünder, die ihre Schuld erkennen und bereuen, als Erlösung von der Macht des Todes. Zum anderen verkörpert Jesus aber auch Gottes Gerechtigkeit und Wahrheit, sein Wort. Er ist eigentlich alles in einem, in Person. Gottes Gerechtigkeit verkörpert er auch, indem er stellvertretend die Todesstrafe am Kreuz erleidet. Dann aber auch als der Auferstandene, als gewaltiger Herr, worauf Joel und andere Propheten schon hindeuten. Von Gott zu seiner Rechten erhöht und zum höchsten Richter eingesetzt. Das hat Jesus selbst vorher schon mal ganz deutlich gesagt im Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 27. Da sagt Jesus von sich selbst in der dritten Person, der Vater hat dem Sohn Vollmacht gegeben, das Gericht zu halten, weil er der Menschensohn ist. Ohne den Ernst unserer Rechtslage vor Gott zu kennen, werden wir weder das Kreuz noch die Auferstehung richtig verstehen. Und genau das will Petrus damals den begeisterten, aber auch zum großen Teil noch ganz schön verwirrten Zeugen des Pfingstereignisses aufzeigen und uns gleich mit. Jesus hat kein rosarote Brille-Evangelium verkündigt, sondern eins, das uns von unserem sicheren Todesurteil retten will. Indem er selbst Gottes Wort, Gottes Wahrheit und Gottes Gerechtigkeit bringt. Volker Gekle, ich weiß nicht, wer den von euch kennt oder schon mal was von ihm gehört hat, Gründungsrektor der Hochschule in Liebenzell, Professor für Neues Testament, hat es in einer Predigt zum zweiten Petrusbrief mal so gesagt im Jahr 2022. Und ich zitiere da mal einen Teil raus, ein bisschen zusammengerafft, weil ich den sehr richtig und hilfreich finde. Volker Gekle sagt hier, Gott will retten und Gott wird richten. Eine Theologie, die einen dieser Aspekte unter den Tisch fallen lässt, greift immer zu kurz. Gott will retten. Deshalb trägt und erträgt er diese Welt noch mit großer Geduld. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, Vers 9, er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Deshalb ruft er, wie ein Vater nach seinen Kindern ruft, die bei Anbruch der Dunkelheit noch nicht zu Hause sind. Und das ist eine Anspielung wieder an diese Endzeit, diese Zeit, die dunkel ist, die auch vielleicht noch dunkler werden wird. Aber genau in dieser Zeit ruft der Vater. Gott will retten, aber er wird auch richten. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Beides entspringt dem Wesen Gottes. Denn Gott leidet auch, wenn seinen Menschen Leid angetan wird. Gott leidet, wenn seine Schöpfung mit Füßen getreten wird. Und Gott leidet, wenn sein Wort und sein Wille ignoriert werden. Wenn aber Gott nicht richten würde, was dann? Dann hätten am Ende doch die Hitlers, die Stalins und die Putins recht mit ihrer selbstherrlichen Grausamkeit. Wenn Gott am Ende richten wird, und das tut er durch Jesus Christus, dann ist das keine Aussage, die Gott etwas Schreckliches beilegt, sondern eine, die dem Menschen etwas Schreckliches aus den Händen nimmt. Wenn Gott richtet, dann wird Gerechtigkeit werden in einem neuen Himmel und in einer neuen Erde. Beides. Gott will retten und Gott wird richten, ist also im Letzten eine gute Nachricht. Soweit mal Volker Gekle. Petrus stellt hier in seiner Pfingstrede auch mit diesem Joel-Zitat letztlich eine lebensentscheidende Frage an jeden von uns. Keiner kommt um diese Frage herum, auf welcher Seite stehst du am Tag des letzten Gerichts? Wer bezahlt dann deine Schuld? Und das ist der Grund, warum Petrus ausgerechnet diese Joel-Prophetie hier in seine Pfingstansprache hineinnimmt. Er spricht vom Tag des Herrn im Zusammenhang mit Pfingsten. Der Heilige Geist bewirkt auch die Umkehr zu Gott. Letztlich bewirkt er das immer durch Gottes Wort und im Einklang damit. Wort, Wahrheit, Geist, Jesus. Das ist eigentlich immer eins, die stehen im Einklang. Sei es durch das Alte Testament wie beim Propheten Joel oder sei es durch den Apostel Petrus in diesem Fall, der uns hier die Bedeutung des Heiligen Geistes in Verbindung mit Jesus, dem auferstandenen Herrn und Richter, erklärt. Und ich möchte da noch einen Prophet zu Wort kommen lassen, den Hesekiel. Durch ihn lässt Gott uns auch ausrichten, schon im Alten Testament: Meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Der Heilige Geist will die Umkehr beim Menschen hin zu Gott bewirken. Und wir können den Heiligen Geist in unserer Gemeinde nicht feiern, ohne zu erkennen, dass er zuerst diese, unsere gründliche Umkehr zu Gott bewirken muss. Es gibt kein neues Leben durch den Geist, wenn diese Umkehr nicht geschieht. Und das geht selten ohne eine ordentliche Erschütterung unserer bisherigen Ansichten und Befindlichkeiten ab. Da müssen wir gehörig wachgerüttelt werden, und ich glaube, das ist auch im Lauf des Lebens als Christ immer wieder der Fall, dass der Geist uns wachrütteln muss, dass er uns manchmal auch ja regelrecht verletzen muss, damit wir begreifen, um was es geht, wohin Gott uns führen will und was er uns auch aus uns machen möchte. So ist Petrus in seiner Predigt nicht nur theologisch sehr scharf, sondern auch persönlich. Petrus spricht ja zu einer großen Menge von jüdischen Augenzeugen, die es wissen müssten. Viele haben Jesu Predigten gehört, seine Wundertaten, seine Verurteilung, seine Kreuzigung und seine Auferstehung mitbekommen und teils miterlebt. Petrus spricht sie auch direkt darauf an. Ihr habt es gesehen, ihr müsst es wissen. Und trotzdem dachte ein großer Teil der Zuhörer, die jetzt da zusammengeströmt sind, als diese Zeichen geschehen, sie dachten, als sich der Heilige Geist so spektakulär bemerkbar macht, dass die Jünger jetzt völlig durchgeknallt sind und manche meinen sogar, sie wären besoffen. Sie hatten überhaupt nichts kapiert. Und da hält Petrus förmlich nicht länger auf dem Stuhl. Wo doch gerade eine der größten prophetischen Ankündigungen vor aller Augen in Erfüllung geht. Und seine eigenen jüdischen Volksgenossen verstehen es immer noch nicht. Petrus nennt sie trotzdem ganz höflich Brüder. Brüder waren damals auch Schwestern. Brüder, die sollen sich auf die Seite Jesu stellen. Kehren sie endlich um zu dem, der nach seiner Kreuzigung auferstanden ist und lebt und der sich auch für sie geopfert hat. Das ist das große Anliegen von Petrus. Und das sollte auch unser Anliegen sein, wenn wir mit Menschen zu tun haben, die Jesus ablehnen, ihn nicht kennen. Und vielleicht lernen wir daraus auch ein Stück Geduld oder auch Ausdauer. Es dauert oft unerträglich lange, bis Menschen verstehen, dass Jesus sie selbst meint und sie durch ihn gerettet werden müssen. Es geht um ihr Leben, es geht auch um dein Leben, um mein Leben. Wie Joel schon richtig sagte, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Niemand sonst. Aber bisher haben die Juden damals Jesus als nötigen Retter völlig verkannt. Und wenn es so bliebe, bleibt ihnen am Ende nur Jesus als Richter. Und da geniert sich Petrus nicht, den Finger voll in die Wunde ihrer Schuld zu legen. Er geniert sich nicht, sie als Anstifter zum Mord an ihrem eigenen Messias zu bezeichnen, weil er die Leute, geleitet vom Heiligen Geist, unbedingt erschüttern muss. Vers 23, es war Gottes Wille und Plan, dass dieser Mann euch schutzlos ausgeliefert war. Also Jesus, ihr habt ihn von den Heiden ans Kreuz schlagen und umbringen lassen. Also so redet der die Gemeinde an, beziehungsweise die Leute, die seiner Predigt zuhören. Das ist schon hart. Aber dann hat Petrus auch das Kontrastprogramm Gottes zur Hand. Gegen die bösen menschlichen Gedanken und Taten stehen Gottes gute Gedanken und Taten. Und dazu braucht es eine weitere zentrale Wirkung des Heiligen Geistes. Und das ist vielleicht die wichtigste überhaupt. Der Heilige Geist bestätigt und verherrlicht Jesus immer. Wenn ein Geist das nicht tut, ist es nicht der Heilige Geist. Aber, so Petrus, Gott hat ihn auferweckt und aus der Gewalt des Todes befreit, denn der Tod hatte keine Macht über ihn und konnte ihn nicht festhalten. Sogar die Auferstehung Jesu bekräftigt Petrus als erfüllte biblische Prophetie und diesmal mit Worten von David aus Psalm 16. Deshalb sagt schon David über ihn, der Herr steht mir immer vor Augen, mit ihm an meiner Seite falle ich nicht. Darum ist mein Herz so fröhlich und mein Mund jubelt vor Freude. Selbst wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es noch Hoffnung. Ja, du gibst mich nicht dem Totenreich preis. Du lässt nicht zu, dass dein treuer Diener verwest. Du zeigst mir Wege zum Leben. Große Freude finde ich in deiner Gegenwart. Das sieht Petrus mit Jesus bestätigt, der das von sich sagen kann. Gott lässt ihn als seinen treuen Diener und Sohn nicht im Grab verwesen. Und dann fährt er fort, ihr Männer, liebe Brüder und Schwestern, lasst mich ganz offen zu euch sprechen. Unser großer Vorfahre David ist damals gestorben und wurde begraben. Sein Grab ist noch heute bei uns zu sehen, also damals zumindest war das noch so. Er war ein Prophet und wusste, Gott hatte ihm feierlich geschworen, einen seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen. Weil David das vorausgesehen hat, konnte er über die Auferstehung von Christus sagen, er wurde nicht dem Totenreich preisgegeben und sein Körper verweste nicht. Hier sieht Petrus den Heiligen Geist am Werk bei David, der ihn Dinge über Jesus sagen lässt, die noch lange in der Zukunft vor ihm lagen. David hat hier von Jesus gesprochen. Den hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Bis da der Predigttext von Petrus. Nicht mal der Tod konnte Gottes Sohn beseitigen. Das ist die frohe Botschaft. Seine Auferstehung bestätigt ihn als Messias, als Retter für die Menschen in aller Welt. Er, der Herr, der stärker ist als der Tod. Und jetzt regiert dieser Herr durch seinen Geist, seine weltweite Gemeinde. Er beschenkt und erfüllt sie mit sich selbst, Kraft seines Amtes, mit Gottes Geist. Und deshalb kann man sagen, mit dem Heiligen Geist ist immer auch der auferstandene Christus selbst am Werk. Das will Petrus hier den Zuhörern einschärfen. Dem Heiligen Geist geht's um Jesus und er kommt durch Jesus in uns. Vers 33, er ist emporgehoben worden, sodass er an der rechten Seite Gottes sitzt. Er hat vom Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Den hat er über uns ausgegossen und genau das ist es, was ihr hier seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel hinaufgestiegen. Er sagt ja selbst, Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde unterwerfe. Ich mache sie zum Schemel für deine Füße. Daran soll ganz Israel mit unerschütterlicher Gewissheit erkennen, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, hat Gott zum Herrn und Christus gemacht. Petrus stellt hier ganz klar fest, Jesus war kein gescheiterter jüdischer Guru, sondern er ist wirklich Gottes Sohn. Er, Jesus, entscheidet in göttlicher Vollmacht über Leben und Tod im letzten Gericht, nicht weniger. Und das hat damals bei den Zuhörern, die ja vertraut waren mit den alttestamentlichen Prophetentexten, mächtig eingeschlagen. Und das sollte es auch bei uns tun. Deswegen ein letzter Punkt, der Heilige Geist rüttelt wach. Und so heißt es hier dann auch in Vers 37 Apostelgeschichte 2, mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel, ihr Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete, kehrt um, ändert euer Leben, lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder. Und sie gilt für alle in den fernen Ländern, so viele der Herr, unser Gott, noch zum Glauben an Jesus hinzurufen wird. Das sagt einer, das sagt Petrus, der selber von Jesus erschüttert und wachgerüttelt werden musste und der erlebt hat, wie groß Gottes Gnade ist. Der vom Verleugner zum Fels wurde, der hätte sein sollen. Und hier beweist er, dass er der Fels der Gemeinde ist, auch mit dieser Ansprache. Jesus will retten und Jesus wird richten. Beides gehört zusammen. Und mit dieser Pfingsterkenntnis kann ich nicht so weiterleben wie gehabt. Das krempelt mich innerlich um. Dazu rüttelt mich der Heilige Geist wach und weckt mich zu einem neuen Leben auf. Ich darf wie Petrus als begnadigter Sünder mit Gottes Geist in mir leben. Was für ein Gottesgeschenk, was für ein Jesusgeschenk. Eins, das ich dann auch mit meiner Taufe besiegeln soll, so Petrus. Denn die Taufe führt mir anschaulich vor Augen meine Abkehr vom Alten hin zum neuen Leben durch Jesus. Mit diesen und noch vielen weiteren Worten beschwor Petrus die Leute und ermahnte sie, lasst euch retten. Wendet euch ab von dieser ungerechten Generation. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündigt hatte, und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Das gehört auch zu diesem gewaltigen Pfingstereignis. 3000 von diesen Leuten sind wirklich wachgerüttelt vom Heiligen Geist, umgekehrt zu Jesus und gehören ab diesem Tag zur Gemeinde. Das alles ist und bleibt das Ziel aller Wirkungen des Heiligen Geistes, dass Menschen wachgerüttelt werden, damit sie durch Jesus aus dem Herrschaftsbereich der Ungerechtigkeit gerissen und in den Herrschaftsbereich der Gerechtigkeit Gottes hineingerettet werden. So baut der Heilige Geist Gottes Reich in uns und durch uns zur Ehre des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Herr, wir bitten dich um Vergebung, wo wir die Kraft deines Geistes gar nicht vor Augen haben, wo wir auch nicht mit deiner Gegenwart rechnen. Das tut mir leid, das tut uns leid und wir bitten dich, dass du uns wieder ganz neu wachrüttelst, dass du uns wieder ganz neu fest mit dir verbindest, dass du uns Freude an deinem Wort schenkst und auch den Mut, anders zu leben, so zu leben, wie es dir gefällt, angeleitet durch dein Wort und deinen Geist. Segne uns damit. Amen.